Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Annika Dang. In den letzten Jahren haben das Interesse an Finanzen und der Umgang mit diesen in der Bevölkerung stark zugenommen. Doch gerade zu Beginn ist die Angst vor Fehlentscheidungen besonders groß. Worüber angehende AnlegerInnen besonders häufig stolpern und wie sich gängige Fehler vermeiden lassen, das verrät in unserer heutigen Folge mein Studiogast Manfred Fürwirth. Er ist Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien und beschäftigt sich unter anderem mit unserem Verhalten in Bezug auf Finanzentscheidungen. Willkommen bei uns im Studio.
Ja, vielen Dank.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert doch gleich noch, bevor es losgeht, auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcast hört. Dann seid ihr auch immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Lieber Herr Fürwirth, Sie forschen unter anderem zum Themengebiet Behavioral Finance. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
Naja, Behavioral Finance heißt übersetzt verhaltensorientierte Finanzwirtschaft und dabei geht es um den Einfluss von Psychologie auf Finanzentscheidungen. Man untersucht meistens psychologische Fehler, und zwar Fehler, die Anleger machen. Und weil die Anleger eben diese Fehler machen, reduziert das natürlich den Erfolg bei der Geldanlage. Außerdem haben diese Fehler natürlich auch einen Einfluss auf die Wertpapierpreise am Kapitalmarkt, wenn viele Anleger die gleichen Fehler machen. Wenn es zum Beispiel einen Hype um eine bestimmte Art von Wertpapier gibt, dann steigt die Nachfrage nach diesem Wertpapier und in der Folge steigen die Kurse ungerechtfertigt.
Viele Menschen müssen sich ja erst einmal überwinden, bevor sie sich überhaupt genauer mit ihren Finanzen beschäftigen. Gibt es da eigentlich eine Erklärung, warum das so ist?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die Menschen in den letzten Jahrzehnten zu wenig Ausbildung in Finanzangelegenheiten bekommen haben. Und was man nicht versteht, dabei fühlt man sich unsicher. Und diese Unsicherheit führt dann dazu, dass man sich schlecht fühlt. Und weil viele Menschen ein sogenanntes Selbstkontrollproblem haben, schieben sie dieses schlechte Gefühl möglichst weit in die Zukunft. Das heißt, sie schieben es möglichst weit in die Zukunft, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen. Und das Ganze bis zu einem Zeitpunkt, zu dem es dann oft schon zu spät ist. Zum Beispiel ist es mit 55 Jahren relativ spät, mit der Pensionsvorsorge anzufangen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon den Punkt angesprochen, dass Menschen das gerne aufschieben oder häufig aufschieben. Jetzt sagen eben auch viele, ja, sie haben das Gefühl, sie sind sowieso schon eben zu spät dran und das jetzt nicht nur Menschen, die jetzt mit 55 sagen, sie wollen sich da irgendwie um die Pensionsvorsorge kümmern, sondern auch viele Junge haben das Gefühl, sie haben irgendwie den Moment schon verpasst, wo man hätte einsteigen können. Würden Sie sagen, dass das gerechtfertigt ist?
Naja, zum einen muss man mal sagen, den perfekten Einstiegszeitpunkt wird man höchstwahrscheinlich nicht hinbekommen. Wenn, dann wird das eher zufällig gelingen, aber das sogenannte Market Timing funktioniert nicht gut. Das zeigen viele wissenschaftliche Studien. Der Grund, warum viele Menschen Angst haben, zum falschen Zeitpunkt in den Kapitalmarkt einzusteigen, das ist das sogenannte Regret-Problem. Das heißt, man hat Angst, dass man eine Entscheidung trifft und dann merkt man danach, dass es eine schlechte Entscheidung war. Deswegen versucht man oft, Entscheidungen überhaupt zu vermeiden. Aber hilfreich ist das natürlich nicht. Im konkreten Fall, den Sie ansprechen, schiebt man den Wertpapierkauf auf, damit man vermeidet, dass man das Wertpapier zu einem nicht optimalen Zeitpunkt kauft. In der Fachsprache nennt man das den antizipierten Regret. In Wirklichkeit bewirkt der Zinseszinseffekt, dass man möglichst früh beginnen sollte, für die eigene Pension vorzusorgen oder für ein Ziel anzusparen. Wenn man langfristig investiert, sind der genaue Zeitpunkt, wann man einsteigt und wann man aussteigt, fast schon nebensächlich. Wichtig ist nur, dass man möglichst lange im Kapitalmarkt investiert ist. So kann man über einen möglichst langen Zeitraum auch Zinsen und Risikoprämien verdienen. Viele Menschen wollen auch nicht investieren, weil die Aktienmärkte gerade einen Höchststand erreicht haben. Dazu muss man aber Folgendes sagen. Aktien haben grundsätzlich eine positive erwartete Rendite. Daraus resultiert, dass selbst bei einem Höchststand davon auszugehen ist, dass die Aktien im Erwartungswert auf lange Sicht noch weiter steigen werden. Deswegen ist selbst ein Höchststand kein schlüssiges Argument, jetzt nicht in den Aktienmarkt einzusteigen.
Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, den falschen Zeitpunkt gibt es genauso wenig wie den richtigen.
Ja, ich würde sagen, den falschen Zeitpunkt weiß man erst im Nachhinein.
Ja. Auf der anderen Seite war es wohl noch nie so einfach wie jetzt, Geld anzulegen. Es gibt viele Möglichkeiten, über Apps das zu machen, sich online einzulesen in Investment-Tipps. Aber das kann ja auch überfordernd sein. Was würden Sie sagen, wie sollte man denn am besten vorgehen, wenn man jetzt in das Thema einsteigt?
Ja, Sie haben recht. Es ist heute relativ einfach, Geld anzulegen. Und das liegt daran, dass wir eben sehr viele verschiedene Wertpapiere haben. Und für fast jedes gewünschte Risikorenditprofil gibt es am Kapitalmarkt auch gute Finanzprodukte, zum Beispiel ETFs. Aber wie Sie richtig sagen, je mehr Informationen man hat, umso eher wird man bei der Entscheidung überfordert sein. Und dann wird auch der antizipierte Regret höher. Das ist wie wenn Sie in einen Eissalon gehen und dort gibt es 50 verschiedene Eissorten. Dann tun Sie sich auch schwerer, als wenn es dort nur 5 Eissorten gibt. Das Schwierige ist, dass man aus der Fülle an Informationen herausfiltern muss, welche Informationen sind hilfreich und welche führen eher in eine Sackgasse. Und dazu braucht es natürlich Finanzwissen. Ich persönlich wirke seit ein paar Monaten auch in der Ausbildung von Wirtschaftslehrern mit und halte dabei einen Kurs zum Thema Geldanlage. Und die Idee ist, dass ich jetzt einmal die Wirtschaftslehrer ausbilde. Die Wirtschaftslehrer bilden dann ihre Schüler aus und die Schüler tragen das Ganze dann in ihre Familien, sodass eventuell auch die Eltern sich dann leichter tun, wenn es um Geldfragen geht. Das ist natürlich ein indirektes Konzept und ein eher langfristiges Konzept. Außerdem schreibe ich zu dem Thema Geldanlage auch Bücher und Kolumnen und gebe Interviews in Zeitungen. Das Ziel ist einfach, dass das Finanzwissen der Bevölkerung dadurch erhöht wird, damit bei der Geldanlage weniger schiefgehen kann.
Wenn es aber jetzt dann darum geht, wirklich das eigene Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren, ist, wie Sie schon gesagt haben, die Angst vor Verlusten meist groß. Das ist ja einerseits nachvollziehbar, auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass das eben auch ein echtes Hindernis beim Anlegen werden kann. Woran liegt das?
Ja, Sie haben recht. Also grundsätzlich ist es natürlich verständlich, dass man vorsichtiger ist, wenn es ums eigene Geld geht. Aber die wissenschaftliche Literatur zeigt auch, dass viele Menschen eine sogenannte Verlustaversion haben. Und das bewirkt jetzt Folgendes. Zum einen fühlt man sich nach Verlusten sehr schlecht und weil man sich eben so schlecht fühlt, geht man im Verlustbereich zu hohe Risiken ein. Die Idee ist, ich fahre eine riskante Strategie und wenn die aufgeht, dann kann ich mich vielleicht vom Verlustbereich in den Gewinnbereich retten. Und dann fühle ich mich natürlich weniger schlecht. Das Problem ist nur, wenn das Ganze schief geht, dann rutscht man noch tiefer in die Verlustzone und dann fühlt man sich natürlich noch schlechter. Umgekehrt bewirkt die Verlustaversion aber auch, dass man nach Gewinnern nur sehr wenig riskiert, weil man sich ja im Gewinnbereich eh wohl fühlt und weil man nicht riskieren will, dass man vom Gewinnbereich in den Verlustbereich kommt. Das klingt zwar jetzt für viele Menschen plausibel, aber es muss einem natürlich auch klar sein, wenn man weniger riskiert, dann kann man auch nur geringere Renditen erwarten. Und das führt dann insgesamt dazu, dass viele Anleger Angst vor Verlusten haben und deswegen keine Aktien kaufen. Und in der Folge sind die Aktien dann eher unterbewertet. Und das führt wiederum dazu, dass man mit Aktien langfristig im Vergleich zu dem Risiko, das man eingeht, übermäßig viel verdienen kann. Und dafür gibt es sogar einen Namen in der Wissenschaft, nämlich das sogenannte Equity Premium Puzzle.
So, wenn man jetzt diese Angst einmal hinter sich gelassen hat und sagt, man steigt jetzt ein, man beginnt zu investieren und ist da besonders selbstbewusst, da habe ich gelesen, muss man ja auch aufpassen. Also zu viel Selbstbewusstsein kann ja auch hinderlich sein. Können Sie mal sagen, was da dahinter steckt?
Ja, da haben Sie recht, gibt es eine ganze Menge an Beispielen. Zu viel Selbstbewusstsein kann jetzt dazu führen, dass man sich unverwundbar fühlt und dass man einfach zu viel riskiert. Ja, man nennt dieses Phänomen in der Behavioral Finance Overconfidence. Und gerade am Finanzmarkt gibt es einige Studien, die zeigen, dass Anleger overconfident sind. Es gibt auch eine ganze Reihe an praktischen Anekdoten, die zeigen, dass Menschen overconfident sind. Es gibt viele Situationen, wo Mitarbeiter von Finanzinstitutionen voll gepumpt mit Overconfidence hemmungslos spekuliert haben und die Folge waren dann massive Verluste. Ich kann Ihnen zwei Beispiele sagen. Zum einen haben wir gehabt den Nick Leeson von der Barings Bank in den 1990er Jahren. Der hat in hohem Ausmaß spekuliert, hat so einen Verlust von 38 Millionen Pfund verursacht und auf die Art die Bank zerstört. Ein anderes Beispiel war ein Mitarbeiter von der Société Générale. Der hat im Jahr 2008 in ganz großem Stil spekuliert, hat einen Verlust von 50 Milliarden Euro gemacht und dabei wäre das Unternehmen fast pleite gegangen.
Das sind natürlich schon sehr, sehr krasse Beispiele. Wenn Sie sagen, woran man das festmachen kann, also sind das vielleicht vorwiegend Männer, die dann so handeln, also jetzt von Ihren Beispielen?
Also zu Ihrer Frage, es gibt natürlich Untersuchungen, ob eher Männer oder Frauen overconfident sind. Und da kommt relativ oft heraus, dass vor allem Männer overconfident sind. Umgekehrt muss man sagen, ich habe eine ähnliche Studie gemacht für den österreichischen Kapitalmarkt und da ist rausgekommen, kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja, aber tendenziell, der Großteil der Literatur deutet eher darauf hin, dass Frauen verlustaverser sind, aber Männer dafür overconfident.
Die wenigsten von uns sind jetzt ja FinanzexpertInnen, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Das eigene Geld wollen aber dennoch alle gut angelegt wissen. Viele orientieren sich dabei auch an dem, was andere machen. Würden Sie sagen, dass das eine kluge Strategie ist?
Naja, grundsätzlich halte ich das für keine gute Strategie, Der Fachausdruck dafür ist das sogenannte Herdenverhalten. Das heißt, man macht etwas, was die anderen auch tun. Und meistens macht man das ziemlich unkritisch und ohne darüber nachzudenken, ob das auch sinnvoll ist. Das ist so ungefähr, wie wenn Sie bei einer schriftlichen Prüfung sitzen und dann vom Sitznachbarn abschreiben, der aber weniger weiß als Sie selbst. Ja, das klingt jetzt verrückt, aber es gibt Studien aus den 1950er Jahren, die zeigen, dass das wirklich viele Menschen machen, dass die vom Nachbarn die falsche Lösung abschreiben. Herdenverhalten bei der Geldanlage kann jetzt dazu führen, dass zum Beispiel viele Menschen Kryptowährungen kaufen, zum Beispiel Bitcoins. Und zwar nur deswegen, weil der Nachbar oder der Arbeitskollege das auch gemacht haben. Ein anderes Beispiel sind die Hypes aller Art, die wir kennen, zum Beispiel die Dotcom-Blase, die es vor ungefähr 25 Jahren gegeben hat, oder auch, was wir im Moment beobachten können, der Run auf Aktien im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz. Herdenverhalten bewirkt auch folgendes Problem. Wenn jetzt viele Anleger eine bestimmte Art von Wertpapier gekauft haben und der Kurs ist deswegen gestiegen, dann kauft man dieses Wertpapier auch, so wie die anderen auch. Und umgekehrt, wenn jetzt viele Anleger ein bestimmtes Wertpapier verkauft haben und der Kurs ist deswegen gesunken, dann verkauft man dieses Wertpapier auch. Klingt alles logisch, aber insgesamt bewirkt das natürlich, dass man teuer kauft und zu einem geringen Kurs verkauft. Und das ist in Wirklichkeit genau das Gegenteil von dem, was man haben will.
Ja, ein Fehler, auf den ich bei der Recherche häufig gestoßen bin, ist die fehlende oder zu geringe Diversifikation. Können Sie einmal erklären, was da genau gemeint ist und warum das so eine schlechte Idee ist?
Diversifikation ist ein ganz wichtiges Konzept bei der Geldanlage. Und da geht es darum, dass man möglichst viele verschiedene Wertpapiere und verschiedenartige Wertpapiere kauft. Das Problem ist ja folgendes: Man weiß ja im Vorhinein nicht, welche Wertpapiere in Zukunft steigen werden und welche fallen werden. Deswegen ist es in Wirklichkeit am besten, man kauft von jedem ein bisschen etwas. Am besten, man kauft Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, inflationsgeschützte Anleihen und Geldmarktprodukte. Und am besten das Ganze noch mit einem internationalen Fokus. Und die Idee bei der Diversifizierung ist, wenn das eine Wertpapier steigt, dann kann man damit hoffentlich die Verluste bei den anderen Wertpapieren ausgleichen. Die Diversifizierung funktioniert umso besser, je geringer die sogenannte Korrelation zwischen den einzelnen Wertpapieren ist. Zum Beispiel, wenn ich die VW-Stammaktie und die VW-Vorzugsaktie kaufe, dann bewegen sich die beiden ziemlich im Einklang, weil ja dasselbe Unternehmen dahinter steht, nämlich VW. Das heißt, die Korrelation zwischen den beiden Aktien ist relativ hoch und deswegen habe ich damit auch eine schlechte Diversifizierungswirkung. Da ist es schon besser, wenn ich eine Autoaktie kaufe und eine Pharmaaktie, weil die teilweise unterschiedliche Kurseinflussgrößen haben. Da kann es schon eher sein, dass die eine Aktie raufgeht und die andere sinkt. Noch besser ist es, wenn man nicht nur Aktien kauft, sondern wenn man auch andere Wertpapierarten kauft, wie zum Beispiel Anleihen-ETFs, Rohstoff-ETFs und offene Immobilienfonds. Da kann man auch eher einen guten Risikoausgleich erreichen. Wenn jemand viel Geld in nur ein bestimmtes Wertpapier oder in nur eine bestimmte Wertpapiergruppe, wie zum Beispiel Rohstoffe, investiert, dann ignoriert er das Konzept der Diversifizierung. Und deswegen hat er dann ein hohes sogenanntes idiosynkratisches Risiko. Das heißt ein hohes diversifizierbares Risiko. Das Unangenehme beim idiosynkratischen Risiko ist, dass man laut Finanzmodellen keine Risikoprämie für dieses Risiko bekommt. Das heißt, man geht ein Risiko ein, ohne dass man dafür entschädigt wird. Das Prinzip der Diversifizierung kann man auch gut anhand des Osterhasenprinzips veranschaulichen. Der Osterhase kann alle seine Eier in einen Korb legen. Das entspricht bei der Geldanlage dem Stockpicking. Das heißt, man sucht sich ein Unternehmen aus, in das man viel Geld investiert. Die andere Variante wäre, dass der Osterhase seine Eier auf verschiedene Körbe aufteilt. So können, selbst wenn einzelne Körbe vom Fuchs gefunden werden, die Eier in den anderen Körben unbeschadet übrig bleiben. Und diese Variante entspricht bei der Geldanlage der Diversifizierungsstrategie. Man verwendet in diesem Zusammenhang auch den Merksatz "Don't put all your eggs into one basket".
Das ist jetzt natürlich ein guter Tipp eben für alle, die beginnen, sich mit Geldanlage zu beschäftigen. Aber können Sie nochmal erklären, woher kommt denn dieses Verhalten oder was sind denn Gründe dafür, dass Leute wenig diversifizieren würden?
Naja, dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein sehr plausibler Grund, warum die Anleger zu wenig diversifizieren, ist die Selbstüberschätzung. Das heißt, man glaubt, dass es einem gelingt, die Aktie herauszupicken, die sich am besten entwickeln wird. Und wenn das so wäre, dann wäre es natürlich besser, diese Superaktie zu kaufen, statt zu diversifizieren. Weil wenn man diversifiziert, dann hat man auch andere, schlechtere Aktien im Portfolio. In Wirklichkeit gelingt das aber selbst den Profis nicht auf Dauer. Und genau deswegen ist ja Diversifizierung die bessere Strategie. Ein anderer möglicher Grund ist die sogenannte schiefe Präferenz vieler Anleger. Was heißt das? Das heißt, man hat lieber ein Portfolio, das mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit eine extrem hohe Rendite bringt und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine eher geringe Rendite bringt. Das ist einem lieber als ein Portfolio, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine mittelmäßige Performance bringt und mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit eine schlechte Performance bringt. Und eine extrem hohe Rendite kann man natürlich nur erzielen, wenn man den Großteil seines Vermögens in eine einzige High-Flyer-Aktie steckt. Das Problem ist nur, welche Aktien die High-Flyer-Aktien sind, das weiß man halt im Vorhinein nicht. Ein anderer Grund für eine schlechte Diversifizierung ist der sogenannte Home-Bias. Da geht es darum, dass man verstärkt zu Aktien aus dem eigenen Land tendiert. Das heißt zum Beispiel, dass die meisten Österreicher weitaus zu viel in österreichische Aktien investieren. Genauso investieren die meisten Franzosen bei weitem zu viel in Frankreich und die Engländer zu viel in England. Was die internationale Diversifizierung betrifft, ist das natürlich suboptimal, weil man damit ein hohes Länderrisiko auf sich nimmt. Besser wäre es eine gute internationale Diversifizierung. Man sollte zum Beispiel einen ETF kaufen auf den MSCI World Index oder einen ETF auf den MSCI All Country World Index.
Jetzt haben Sie auch schon einige Beispiele genannt für eben so typische Anlagefehler, die es da gibt. Haben Sie noch ein paar mitgebracht, auf die man vielleicht gerade am Anfang besonders achten sollte?
Es gibt leider eine ganz große Menge an möglichen Anlegerfehlern. Die wichtigsten Fehler haben wir vorhin besprochen. Overconfidence, Verlustaversion, Regretaversion, Herdenverhalten, zu wenig Diversifizierung. Die Aufzählung und Beschreibung aller Fehler, die es gibt, würde natürlich den Podcast sprengen. Aber ich beschreibe einige andere wichtige Anlegerfehler in meinen Büchern. Eines von den Büchern ist im Bankverlag erschienen, das andere im Gewinnverlag. Das Buch im Bankverlag ist ziemlich umfassend, auch sehr tiefgehend und eher wissenschaftlich geschrieben. Das Buch im Gewinnverlag ist um einiges kürzer, sehr angewandt und relativ schnell zu lesen.
Das heißt, Sie würden sagen, da kann man nochmal dann ganz genau nachlesen, wenn man irgendwie sich mit diesen Fehlern und Denkmustern, die uns da beeinflussen, befassen möchte. Zum Abschluss hätte ich noch eine persönliche Frage an Sie. Welche Fehler haben Sie denn schon beim Anlegen gemacht?
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich vor allem in jungen Jahren ein paar Fehler bei der Geldanlage gemacht habe. Zum Beispiel habe ich damals eher solche Produkte gekauft, die man mir in den Finanzinstituten angeboten hat. Und inzwischen weiß ich, dass es besser ist, dass man sich zuerst einmal ohne Beratung überlegt, welche Art von Finanzprodukt brauche ich überhaupt, zum Beispiel damit ich gut diversifiziert bin. Und dann kann man sich in einem zweiten Schritt überlegen, welche Produkte am Markt erfüllen diese Anforderungen am besten. Ein anderer Fehler von mir vor einigen Jahrzehnten war, dass ich früher die Asset Allocation, also die Aufteilung des Vermögens auf die einzelnen Anlageklassen, eher vernachlässigt habe. In Wirklichkeit sollte man sich schon in frühen Jahren überlegen, wie viel Prozent von meinem Vermögen will ich in Aktien investieren, wie viel Prozent will ich in Anleihen stecken, wie viel Prozent will ich in Immobilien investieren, wie viel Prozent will ich in Rohstoffe stecken und so weiter. Und dann hat man gleichzeitig einen Fahrplan, wie man seine nächsten Einkommen investieren sollte. Und so nebenbei reduziert der strikte Fahrplan auch das Problem mit dem antizipierten Regret, weil man dieses Produkt investiert, um seine Ziel-Asset Allocation zu erreichen und nicht, weil man glaubt, dass genau jetzt der optimale Zeitpunkt für den Kauf von diesem Produkt ist. Wie ich es vorhin gesagt habe, Market Timing funktioniert sowieso in den seltensten Fällen.
Ja, lieber Herr Fürwirth, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. In unserer heutigen Folge haben wir uns ja vor allem mit den Fehlern beschäftigt, die man beim Anlegen machen kann. Ich würde sagen, man kann mitnehmen, der größte Fehler ist, erst gar nicht mit dem Anlegen zu beginnen. Und vielleicht sollte man sich auch nicht zu sehr auf die Fehler versteifen, die man machen könnte. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcast hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Annika Dang. Ciao und bis zum nächsten Mal.